Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! Du bist ein Gepard und kein Löwe, aber vielleicht bist du ja auch ein Kanarienvogel im Bergwerk. Eventuell hast du ein anderes Betriebssystem als der Großteil der Bevölkerung und höchstwahrscheinlich bist du auch eher ein Boot anstatt eines Autos. Ja, alles sehr verwirrend, aber ich kann dich beruhigen. Heute gehen wir nämlich nochmal in die Welt der Metaphern. Denn ich persönlich liebe Metaphern, weil man mit diesen solche komplexen Konzepte wie Neurodivergenz perfekt erklären kann. Also gehen wir mal rein. Wenn wir das jetzt mal uns anschauen, ja, also iOS und Android. Ne? iOS-Geräte ist alles, was von Apple ist. Und Android ist ja ein Betriebssystem, was sehr, sehr verbreitet ist auf der Welt. Die Verteilung von iOS und Android ist 20-80. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist es eigentlich ganz spannend, auch mit dem Konzept der Hochsensibilität. Also die Dr. Elaine Aron hat ja damals postuliert, dass ungefähr 15-20% der Menschen hochsensibel sind. Und so passt das eigentlich auch sehr gut mit den Betriebssystemen, weil wir haben wirklich global gesehen, haben wir ungefähr 20% der Nutzer und Nutzerinnen nutzen halt iOS, also Apple-Geräte, und 80% die laufen halt auf Android. Und da will ich auch mal, ja, genau diesen Vergleich halt ziehen. Also Android, ja, das weit verbreiteteste System, das wären sozusagen neurotypische Menschen und iOS dann neurodivergente Menschen. Aber für was stehen denn die Systeme eigentlich auch? Also bei Android ist es so, das ist ein offenes System, das ist flexibel, anpassungsfähig an verschiedene Geräte und Hersteller. Das ist sehr weit verbreitet und funktioniert halt mit vielen unterschiedlichen Technologien. Und auch kann viele Apps und mit Systemen kombiniert werden, hat halt eine hohe Kompatibilität. Ja, und bei iOS-Menschen, also neurodivergenten Menschen, ist das halt ein bisschen anders. Also, bei iOS ist es ja so, das ist ein geschlossenes, spezialisiertes System mit einzigartigen Strukturen. Das hat eine klare und intuitive Bedienung, die aber von anderen Systemen abweicht. Und die ganzen iOS-Geräte funktionieren halt einfach am besten im eigenen Ökosystem. Ne? Also Mac, iPad, Apple Watch und so weiter. Und wenn wir das jetzt, wie gesagt, mal vergleichen, also die Unterschiede zwischen Android und iOS. Android ist halt weit verbreitet, kompatibel mit vielen Geräten und Systemen, ist sehr anpassbar, aber dadurch weniger vorhersehbar. Nutzer müssen sich selbst oft organisieren, also verschiedene Versionen, Hersteller-Features und so weiter, und hat aber auch eine hohe Kompatibilität mit externen Geräten. Bei iOS hingegen, also neurodivergente Menschen, da ist der Unterschied, die spezialisierte, strukturierte Nutzung mit klaren Abläufen funktioniert nur innerhalb des eigenen Systems perfekt. Die Sicherheit und Stabilität sind wichtiger als die Anpassungsfähigkeit und ja, diese Updates und Weiterentwicklung erfolgen im eigenen Rhythmus. Fazit wäre also, die Android-Nutzer, also neurotypische Menschen, passen sich flexibel an viele verschiedene Umgebungen an, während iOS-Nutzer, also Neurodivergente, in einem optimierten, strukturierten System ihr volles Potenzial entfalten können. Und ja, beide Systeme haben einfach ihre Daseinsberechtigung, aber gerade halt in der Unterschiedlichkeit liegt ja auch die Stärke. Also wenn man, wie gesagt, verschiedene Systeme hat, so wie wir halt als Menschen einfach verschiedene Neurotypen und Neurovariationen benötigen. Ich habe das ja auch schon mal irgendwo im Podcast schon mal erwähnt mit dem Konzept der Neurodiversität. Ja, das ist ja wie bei Biodiversität. Wir brauchen einfach Diversität, damit ja das Ökosystem einfach stark ist und stark bleibt. Und Biodiversität ist hier das perfekte Motto, denn es geht weiter mit der Löwen- und Geparden-Metapher. Die habe ich mir ja vor ein paar Jahren schon überlegt, um einfach Leuten zu erklären, dass ja, wie gesagt, das sind beides Katzenartige, ja, das sind Säugetiere, aber die haben ja viele verschiedene Unterschiede, ja, also nicht nur in der Sozialisation, beziehungsweise wie sie sich verhalten, sondern in verschiedenen anderen Dingen. Und dann gehen wir doch mal rein in ein paar Fun Facts zu Geparden und Löwen. Denn ich möchte, dass ihr versteht, wenn wir uns jetzt mal die Unterschiede bei Löwen und Geparden
Geparden angucken, die ja beides total faszinierende Tiere sind, können wir halt auch das so ein bisschen, ja, auf Neurodivergenz übertragen und dann halt einfach sehen, dass wir einfach unterschiedlich sind, aber nicht irgendwie schlechter oder so. Also gehen wir doch mal rein zu Löwen. Witzigerweise, ich bin selber Sternzeichen Löwe, aber würde natürlich auch eher mich dann zu den Geparden zählen, ja? Weil ich habe ja auch damals, als ich die Metapher entwickelt habe, habe ich auch gesagt, ja, wir, also vor allem die mit der hyperaktiven Ausprägung von ADHS, wir sind einfach die Geparden unter den Löwen. Also Geparden in einer Löwenwelt für Löwen gemacht. Ist klar, dass man da halt auch andere Ecken. Aber wie gesagt, gehen wir mal rein bei Löwen. Erstmal schon mal die Sozialstruktur. Ja, die sind Rudeltiere und die leben halt auch in einer Hierarchie. Und das sind halt Tiere, für die ist diese Hierarchie auch, ja, was ganz Natürliches. Und jedes Individuum ist da natürlich halt auch komplett mit fein. Dann haben wir zum Beispiel das Thema Jagd. Also die gehen auf gemeinschaftliche Jagd. Das heißt, dass Löwen jagen halt oft gemeinsam, um größere Beute zu erlegen, die für eine einzelne Katze schwer zu fassen wäre. Also die Weibchen koordinieren dabei ihre Angriffe und nutzen halt wirklich auch verschiedene Taktiken, um die Beute zu erlegen. Dann sind sie sehr territorial, das heißt, dass sie halt einfach ihr Territorium beschützen und verteidigen. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal in der Doku oder so gesehen. Wie gesagt, in dem Rudel bestehen auch starke soziale Bindungen. Also die Löwenweibchen besonders haben halt sehr starke, oft lebenslange Bindungen zu den anderen Weibchen im Rudel. Und diese Bindungen werden durch häufige soziale Interaktionen, wie zum Beispiel halt auch Pflege, einander, also wenn die sich groomen, ablecken und so, ne, oder halt Spielen aufrechterhalten. Ja, und bei den Geparden wiederum ist das alles ein bisschen anders. Also schon alleine die Sozialstruktur. Ja, also die leben sehr allein, also die haben so eine solitäre Lebensweise. Das heißt, sie sind Einzelgänger. Das, und bedeutet, dass die weiblichen Geparden eher allein leben oder halt mit ihren Jungen, bis die dann wiederum alt genug sind, um für sich selber halt zu sorgen. Dann haben wir den Unterschied natürlich zur Jagd. Ja, also Löwen jagen im Rudel und Geparden jagen aber allein. Und ihr wisst ja sicherlich auch, oder das ist auch so ein größter Unterschied bei diesen beiden Katzenartigen, und zwar Geparden können ja Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer die Stunde aufbringen und Löwen können aber nur die Hälfte. Also die können nur ungefähr um die 60 Kilometer schnell rennen. Dann haben wir zum Beispiel auch die Unterschiede in den Territorien. Also bei den weiblichen Geparden ist es zum Beispiel so, dass die sehr, sehr große Streifgebiete haben. Bei den männlichen Geparden wiederum ist es so, dass sie halt feste Territorien haben und die halt auch verteidigen. Aber grundsätzlich haben die eine geringere Aggressivität. Also im Vergleich zu Löwen zeigen Geparden halt einfach weniger aggressives Territorialverhalten. Und ein letzter großer Unterschied sind halt auch die sozialen Bindungen. Wie ich schon sagte, die Geparden, die sind eher Einzelgänger, ja, die treffen sich dann vielleicht zur Paarung, dann hat das Weibchen ein Kitten und zieht das dann auf, bis das dann so alt und stark genug ist, dass es allein von dann ziehen kann. Aber Löwen, wie gesagt, sind in diesem Rudel und in der Hierarchie und die brauchen einander auch. Also die sind einfach so gemacht, dass sie Rudeltiere sind. So, und was hat das denn jetzt alles, wie gesagt, mit Neurodivergenz zu tun? Also einmal, was ich schon meinte, wenn man sagt, wir sind Geparden in einer Welt voller Löwen, von Löwen gebaut, für Löwen, ist klar, dass wir da halt einfach anecken, beziehungsweise dass, wenn wir uns das einfach wirklich wie bei der hyperaktiven Ausprägung von ADHS angucken, ja, also wenn zum Beispiel neurotypische Menschen, wenn die Löwenmenschen, die ja nur 60 Kilometer die Stunde auf die Straße geht nicht auf die Savanne bringen können, wenn die dann halt einen Geparden sehen, ja, also einen neurodivergenten Gepardenmenschen und dann sagen so, ja, also das ist ja ganz schön krankhaft, wie schnell du rennen kannst, das geht ja mal gar nicht. Aber das ist eben das Ding, ja, also wenn wir ja als Neurominderheit, als die einzelnen Geparden in unserer Welt halt umherstreifen und dann treffen wir auf die Löwen und die Löwenrudel und die sagen uns dann so, ja, also das ist ja total abnorm, ja, das geht ja gar nicht, mit dir muss ja irgendwas nicht stimmen, dass du so schnell rennen kannst, ja, also wenn man das jetzt mal vergleicht, wie ich ja schon auch mein Leben lang diese Kritik bekommen habe, wenn ich halt zu schnell spreche, also für bestimmte Menschen natürlich zu schnell. Wiederum gibt es aber halt tatsächlich Menschen, die da sehr gut hinterherkommen. Also ich habe schon so oft dieses Feedback auch über Social Media bekommen, dass die Leute mir geschrieben haben, so, oh, deine Sprechgeschwindigkeit ist so angenehm und ich bin so froh, weil ganz, ganz oft, wenn ich irgendwie mir was anhören oder was angucken will, entweder man muss es dann auf doppelte Geschwindigkeit stellen, ja, weil sonst einfach das hyperaktive ADHS-Gehirn abdriftet, ja, oder wenn diese Möglichkeit einfach gar nicht da ist, wie es zum Beispiel schon oder erst vor ein paar Jahren noch bei TikTok war, also da gab es ja diese Funktion noch nicht, dass man das auf doppelte Geschwindigkeit stellen kann, dann werden halt zum Beispiel die Videos dann überscrollt, wenn das Gehirn da einfach nicht dranbleiben kann. Was das einfach sichtbar macht, ist, dass man mit einer Neurodivergenz, wie gesagt, zum Beispiel ADHS, Autismus, Hochsensibilität, Hochbegabung, dass man damit in einer Neurominderheit ist. Und wenn wir uns natürlich halt in einer Neuromehrheit befinden als Individuum und die Mehrheit sagt, dieses Verhalten, was wir an den Tag legen, unser ganz natürliches, für uns normales, gesundes Verhalten, ist halt krank und gestört, dann ist ja klar, dass man sich das halt irgendwann auch so annimmt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal so in der Community von anderen Creatern gesehen, dass die Videos zu dem Thema gemacht haben, wie wäre denn eigentlich eine Welt, in der Neurodivergente, also angeborene Neurodivergente, ADHS, Autismus, Hochsensibilität, Hochbegabung und so weiter, wenn das die Normalität wäre, ja, und wie man dann zum Beispiel auch neurotypische Menschen pathologisieren würde. Wenn zum Beispiel, ja, das hyperaktive ADHS die Normalität wäre und neurotypische Menschen pathologisiert werden, könnte man zum Beispiel sagen, ja, sie sind nicht fähig, mehreren Ideen und Gedankensträngen bzw. Erzählsträngen zu folgen, was ja für Menschen mit einer hyperaktiven ADHS-Ausprägung und halt auch gleichzeitig Hochbegabung einfach sehr leicht fällt. Und da sieht man ja einfach, wie unsinnig das eigentlich ist, dass unser Verhalten und unsere Funktionsweise als krank und gestört dargestellt wird. Und da kommen wir doch gleich perfekt zum Thema, zu meinen springenden Gedanken beziehungsweise zu meiner Assoziationskette, denn ich denke von Löwen, Geparden an Katzen, dann denke ich an die Katze von, ich glaube, Looney Tunes oder wie das hieß früher, also Sylvester und Tweety. Und Tweety ist ja ein Kanarienvogel. Und ich weiß nicht, ob ich die Metapher auch schon mal erwähnt hatte, die Kanarienvogel-Metapher, die ja aus der autistischen Community kommt, möchte ich hier nochmal ganz grob und ganz kurz erzählen. Und zwar, Kanarienvögel wurden damals im Bergbau von den Bergleuten halt genutzt, um vor schädlichen und toxischen Gasen zu warnen. Also die haben diese Kanarienvögel mit in kleine Käfige, mit in den Stollen genommen. Und wenn, ja, dieser Vogel, sage ich jetzt mal, von seinem kleinen Ding da gekippt ist oder halt ohnmächtig wurde, dann wussten die Bergleute, die Konzentration dieser Gase, also höchstwahrscheinlich auch geruchlosen Gase, steigt jetzt so bedrohlich an, wir sollten jetzt halt auch langsam mal wieder aufsteigen. Und wie die Kanarienvögel damals als Frühwarnsystem halt im Bergwerk gedient haben, so könnt ihr euch das vorstellen, sind neurodivergente Menschen für die Spezies Mensch generell in unserer Gesellschaft, aber zum Beispiel halt auch in Firmen und so weiter. Dadurch, dass wir ja ein sensibleres Nervensystem haben, sind wir eben die Ersten, die durch Druck, sei es jetzt Leistung oder durch irgendwelchen anderen Stress, zum Beispiel am Arbeitsplatz, schneller krank werden. Die Menschen mit einem sensibleren Nervensystem und auch dem zwischenmenschlichen Gefühl merken einfach viel schneller oder schlagen sozusagen schneller an, wenn zum Beispiel auch was im Team nicht stimmt. Ja, weil es ist ja ganz oft auch so, dass es sehr, sehr viele unausgesprochene und unbearbeitete Konflikte zum Beispiel auch in Teams und so weiter gibt und zum Beispiel hochsensible Menschen oder wie gesagt Neurodivergente, weil viele ADHS-Neurodivergente und autistische Menschen haben ja auch diese noch zusätzliche Neurodivergenz der Hochsensibilität, ja, also nicht nur, dass sie sensorisch da sensibler sind, ja, also Hochsensibilität, das Fachwort dafür ist ja die sensorische Verarbeitungssensitivität, sondern dass sie wirklich diese kleinen Feinheiten, diese zwischenmenschlichen, vielleicht wie, ja, die Mimik war anders, der Tonfall war anders, generell andere Muster oder Musterdurchbrechung vielleicht sogar im Verhalten von anderen sehr, sehr schnell merken und ganz oft können wir das aber halt nicht so ganz zuordnen, also deswegen ist es mir ja auch wichtig, über Neurodivergenz da aufzuklären und über unsere Mustererkennungsfähigkeiten, vor allem die bei denjenigen sehr stark ausgeprägt sind, die ADHS-neurodivergent sind und wie ich sage, nach dem NAMI-Prinzip funktionieren, ja, also die halt einen sehr, sehr starken Menschenfokus haben. Aber da kommen wir nochmal zurück zu der Löwen- und Geparden-Metapher, weil, wenn wir uns das nochmal in Erinnerung rufen. Neurodivergente Menschen sind die Geparden in einer Löwenwelt, von Löwen gebaut für Löwen, und in der Löwenwelt ist halt alles sehr hierarchisch. Und wenn wir zum Beispiel als Geparden das dann halt ansprechen und sagen so, ja, hier, das und das und das funktioniert nicht, oder ja, halt einfach wie uns auch ganz, ganz oft vorgeworfen wird, dass wir die Autorität in Frage stellen, dann eckt man natürlich an und dann ist man halt Problem und auch Gefahr für die soziale Struktur, sei es jetzt in einem Unternehmen oder halt natürlich auch in der im größeren Scale halt in der Gesellschaft. Und um mal auf das Thema zurückzukommen, so ja, ADHS und Autismus ist eine Erfindung der Pharmaindustrie oder es hat sich irgendjemand ausgedacht oder so, das ist halt Quatsch, weil es gab schon immer neurodivergente Menschen. Ja, das waren dann aber halt damals die Wissenschaftler. Das waren die Erfinder, das waren all die Künstler und Künstlerinnen und alle, die so ein bisschen vielleicht merkwürdig waren oder exzentrisch gehalten wurden oder so. Und an dieser Stelle kann ich nämlich auch eine Buchempfehlung geben, und zwar von Steve Silberman. Das Buch heißt Geniale Störung, die geheime Geschichte des Autismus und warum wir Menschen brauchen, die anders denken. Apropos Wissenschaftler, ich habe das ja damals schon in meinem ersten Buch thematisiert, dass ja zum Beispiel Leonardo da Vinci ganz höchstwahrscheinlich ADHS-neurodivergent war. Es gibt richtig detaillierte Forschungsberichte, die sozusagen halt den Lebenslauf von da Vinci sich angeguckt und das zeigt halt einfach alles, so dieses typische, diese ADHS-Merkmale, zum Beispiel, dass er halt auch ständig Dinge aufgeschoben hat und dass er dann vertraglich auch da festgesetzt wurde, dass er seine Projekte beendet, und ich finde das einfach total witzig. Der war halt einfach ein krasses Genie, ne, der hat ja schon extrem vorgedacht und so und wie gesagt, war aber halt auch mega, mega chaotisch, eigentlich mega witzig. Und von dem berühmten Leonardo da Vinci möchte ich noch auf eine andere historische Figur kommen, wo ich wirklich letztens erst so den Gedanken hatte, Moment, war der vielleicht auch ADHS-neurodivergent? Und zwar, es geht um Christoph Kolumbus. Und hier kommen wir nämlich zu der Metapher, wie ja eigentlich auch die Folge betitelt wurde, ja, du bist ein Schiff und kein Boot, denn was hat denn Christoph Kolumbus gemacht? Der hat, wie wir ja alle wissen oder wie uns das gezeigt wurde, dass der Amerika entdeckt hat. Jedenfalls habe ich mir mal so eine kleine Mühe gemacht und habe mal so ein bisschen was über Christoph Kolumbus recherchiert und warum der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ADHS-neurodivergent war. Und zwar einmal, der hatte so eine extreme Abenteuerlust und halt Risikobereitschaft. So, der segelte wissentlich in völlig unbekannte Gebiete, mehrfach. Der ist nämlich da halt auch dann losgesegelt und dachte mir so, ja, schauen wir mal, was wird. Und ja, ist dann halt, wie gesagt, hat sich ja verfahren. Der wollte ja eigentlich Indien erreichen und hat er ja nicht geschafft, den Seeweg nach Asien zu finden, obwohl er da viele, viele Jahre und ich glaube auch Jahrzehnte da ja wie im Hyperfokus daran gearbeitet hat. So, gehen wir doch mal rein in meine Notizen. Ich meinte ja schon, ne, Hyperfokus, den er hatte. Er investierte halt einfach all seine Energie, Zeit und Diplomatie in dieses einzige Projekt. Ne? Und so, der Hyperfokus ist einfach ein starkes ADHS-Merkmal. Dann haben wir den Punkt Schwierigkeiten mit Autoritäten und sozialen Regeln. Kolumbus geriet nämlich mehrfach in Konflikte mit Fürsten, Kirchenvertretern und Crewmitgliedern. Und das zeigt halt auch so diese typischen ADHS-Muster. Impulsive Entscheidungen, dann Schwierigkeiten mit Hierarchien und halt auch diese Ablehnungs- und Kritikdysphorie. Und wie gesagt, aber seine unkonventionelle Art brachte ihm einfach da sehr oft auch Probleme. Dann haben wir das Thema Impulsivität. Also bei der Navigation und sämtlichen anderen Entscheidungen. Der traf nämlich unterwegs Entscheidungen, die weder abgesprochen noch irgendwie anders abgesichert waren. Ne? Also der hatte auch dann spontane Kurswechsel und unerwartete Anlandungen und impulsive Konfliktlösungen. Und das ist alles auch aus diesen historischen Logbüchern bekannt. Dann haben wir das Thema Chaos. Denn Kolumbus war zwar ein brillanter Seefahrer, aber halt ein miserabler Verwalter. Also alles, was mit Verwaltung, Ordnung und Bürokratie zu tun hatte, das alles überforderte ihn. Und die Berichte aus Hispaniola zeigen nämlich chaotische Führungsstrukturen, die einfach so, ja, auch typisch für ADHS-Merkmale und diese Exekutivdysfunktion und so weiter sind. Und zeitgenössische Quellen beschreiben ihn als temperamentvoll, leicht zu kränken, euphorisch und dramatisch. Na, klingelt da was? Und mit diesem Hintergrund habe ich nämlich meine Autoboot-Metapher noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Weil ich habe nämlich vor ein paar Jahren schon diese Metapher entworfen und habe halt gesagt, neurotypische Menschen sind die Boote und neurodivergente Menschen, also da hatte ich noch einen starken Fokus auf ADHS, das sind die Autos. Aber jetzt habe ich das umgedreht und ich finde, das passt auch viel besser und vor allem dann auch noch mal mit diesem Hintergrundbeispiel von Christoph Kolumbus, wo man dann halt auch noch mal so ein sehr, sehr gutes Bild hat. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass einfach ADHS-Neurodivergente mit ihrer Risikobereitschaft, mit ihrer Impulsivität, mit ihrem Hyperfokus, also wenn wir uns einmal in etwas verbissen haben, dann lassen wir da einfach nicht so schnell los und da sind wir wirklich fast wie besessen, ein Ziel zu erreichen. Und das ist halt auch, manche sehen das dann auch so ein bisschen als Superkraft, ne? Ihr wisst, ich sage immer, ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze, ja, also eine Neurodivergenz in unserer heutigen Welt. Ich bin gleichzeitig behindert, gleichzeitig kann ich sagen, ich habe bestimmte Stärken oder wenn man es, je nachdem, wie man die Ressourcen hat, auch als Superkraft nehmen kann. Aber ja, das ist eine unglaubliche Stärke, dieses Durchhaltevermögen zu haben. Und das sollte halt einfach jeder Mensch und die Gesellschaft begreifen, dass wir sehr resilient sein können und dass wir, wie gesagt, ein starkes Durchhaltevermögen bei denen Dingen entwickeln können, die uns ganz, ganz stark interessieren und die einfach da unsere Hyperfixation oder unseren Hyperfokus anschmeißen. Und jetzt nochmal das Bild zu Auto und Boot. Also stell dir das so vor, wenn man sich jetzt denkt, man ist jetzt am Festland und man sieht irgendwo am Horizont, ah, da ist eine Insel. Da würden neurotypische Menschen, die ja Autos sind, ne, wenn wir jetzt halt auch mal uns in der Welt von Cars bewegen, die würden sagen, ah, alles klar, da hinten ist eine Insel, cool, dann lasst uns mal eine Brücke zu dieser Insel bauen. So, und dann machen die das durchgängig, bumm, so und können dann irgendwann auf diese Insel fahren. Wir als Neurodivergente, Boote, wir würden auch die Insel sehen. Ja, und können dann halt ganz flexibel dahin schippern. Wir haben aber natürlich auch manchmal Herausforderungen. Wir sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass beispielsweise Wind weht. Ja, ansonsten müssten wir zum Beispiel halt auch mit einem Paddel oder so da paddeln bis zur Insel. Könnte aber auch sehr anstrengend sein. Und da auch mal so als kleine Metapher für, wie unsere Exekutivfunktionen funktionieren. Das ist halt wie Wind, der kommt und manchmal dann halt komplett abebbt, beziehungsweise wenn dann Windstille ist und wir so da in diese, metaphorisch diese ADHS-Paralyse kommen. Aber was wir dann wiederum können, ist, dass wir halt einfach mal wild drauf lossegeln, wenn wir Bock haben. Und das kann halt sein, dass wir dann, wie Christoph Kolumbus, der hat zwar nicht den Seeweg nach Asien gefunden, aber halt einfach mal einen neuen Kontinent, ne? Dass der einfach losgeschippert ist und dann, oh, wow, was habe ich denn da hier Cooles gefunden? Und so kannst du das halt auch vorstellen mit unseren Lösungen. Also so, wie wir halt zu Lösungen kommen, das ist für neurotypische Menschen nicht nachvollziehbar. Weil wenn die zum Beispiel sagen, so, ja, ich sehe da hinten am Horizont die Insel, ich möchte dahin, baue meine Brücke und fahre darüber. Bumm. So, die sehen ja aber halt wirklich nur bis zu diesem Horizont. Und wir haben aber die Fähigkeit, darüber hinauszuschauen. Und wenn wir dann zum Beispiel halt dann sagen, so, hey, wir haben da noch diese, das, keine Ahnung, noch 5000 andere Inseln gefunden, dann könnten neurotypische Menschen sagen, so, nee, sehe ich nicht. Also, das ist ja total verwirrt und das ist ja total verrückt. Und das kann ja gar nicht sein und reiß dich mal zusammen oder so, ne? Und genau wie ich ja immer sage, wenn ein Vogel nicht liegt, prüfe erst, ob es ein Pinguin ist. Ja, wir wissen, Pinguine können nicht liegen, die sind aber im Wasser unglaublich gut. Genauso sind wir halt Boote oder Schiffe und keine Autos. Wir gehören nicht auf die Straße. Wir sind aber im Wasser unglaublich gut, da sind wir in unserem Element. Und da können wir mehr erreichen, als sich neurotypische Menschen überhaupt vorstellen können. Und ihr habt ja sicherlich jetzt schon gemerkt, dass ich ja dieses Seefahrer-Thema sehr, sehr liebe. Ja, ich bin ja auch ein sehr großer One-Piece-Fan und ja, auch alle Metaphern und so weiter, die ich ja so entwickle, sind da so ein bisschen von auch inspiriert oder es kommt halt immer dazu, dass ich irgendwie was damit aufnehme. Ich hatte letztens auch so diesen Gedanken, das ist ein bisschen fast wie bei Super Ordinary Attorney Who. Mega tolle Serie, kann ich euch sehr empfehlen. Die gibt's auf Netflix und das ist, glaube ich, kommt aus Südkorea. Und die Protagonistin ist Anwältin und Autistin. Ich konnte einmal sehr, sehr viel mit ihr mitfühlen. Und also wirklich ganz, ganz tolle Repräsentation, fand ich sehr schön gemacht. Und was ich auch richtig, richtig witzig und cool finde und wie die das auch umgesetzt haben, und zwar ihr Spezialinteresse sind Wale. Und in jeder Folge hat sie dann halt so eine Eingebung aufgrund ihres Wal- und Delfinwissens und so. Und das ist halt einfach mega cool, auch wie das dann halt immer gezeigt wird, wie sie da diese Querverbindung zieht zu den ganzen Gesetzestexten und so und warum und wie Wale funktionieren. Also richtig cool. Und so funktioniert ja mein Gehirn auch. Also alles, was ich in meinem ganzen 37-jährigen Leben erlebt habe und was sozusagen zu meinem Spezialinteresse wurde, integriere ich natürlich auch in meine Arbeit. Und sei es jetzt halt zum Beispiel, ich habe auch schon immer Pinguine geliebt, ja, da auch witzigerweise gibt es auch eine schöne Serie, die heißt Atypical, und der Protagonist da, also ist ein Teenager, sein Spezialinteresse sind Pinguine. Dann, wie gesagt, meins mit One Piece und Piraten. Dann letztens hatte ich auch so einen Spruch im Kopf: Wenn das Leben dir ein zitroniges Gehirn gibt, mach etwas Erfrischendes draus. Und was brauchen wir natürlich an Bord für die Seefahrt, damit wir nicht Skorbut bekommen und uns die Zähne ausfallen und andere Sachen, sind halt einfach Zitronen und Zitrusfrüchte. So, und wir sind halt einfach, ja, die etwas bitteren Früchte für die Gesellschaft ist vielleicht so erstmal, da verzieht man auch so das Gesicht, ne, wenn man sich auch so vorstellt, ich beiße jetzt in eine frische, saftige Zitrone. So, vielleicht merkt ihr schon, wie so die, ja, sich der Sabber, nee, wie nennt man das? Der Speichel, da ausgelöst wird. Ich schweife ab. aber jedenfalls, der Podcast heißt Neurodivergenznavigator. Und was ich jetzt halt neu entwickelt habe, ist ein Einstiegsprogramm zur Selbstevaluierung. Denn mir war es halt einfach sehr, sehr wichtig, meinen Gehirnzwilling da halt einen Leitfaden zu geben. Okay, wie kann ich denn halt erstmal schon, ja, verschiedene Sachen herausfinden für mich? Und da habe ich einfach ganz, ganz viele sehr, sehr gute Screening-Tests mitgesammelt. Und ich habe aber auch eigene Tests entwickelt. Also einmal zum NAVI- und NAMI-Funktionsprinzip, also das, was ich ja bei ADHS eher sehe, weil ich ja auch ADHS, ja, es ist einfach auch ein dummer Begriff, ne? Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störung. Also das fasst es ja gar nicht, was unser Betriebssystem kann oder nicht kann, beziehungsweise wo es halt Herausforderungen gibt, ja. Also nur, dass wir ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, das ist halt einfach wirklich bloß von außen und von neurotypischen Menschen drauf geguckt. Jedenfalls habe ich, wie gesagt, jetzt dieses Programm entwickelt. Das gibt es jetzt, ist verfügbar für alle. Und da kannst du dich, wie gesagt, selbst evaluieren zu den angeborenen Neurodivergenzen ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und da kannst du dann halt schauen, okay, wo zeigt denn mein Kompass hin? Geht's nur in Richtung ADHS? Ist es vielleicht sogar ADHS? Ja, also die ADHS-Autismus-Kombi. Dann habe ich einen riesenlangen, ja, der Aussagetest beziehungsweise zur Selbstreflexion mit 181 Aussagen für weiblichen Autismus, ja, weil mein Anliegen ist ja auch, so mit meiner Arbeit den Gender Health Gap so ein bisschen zu schließen, beziehungsweise da einfach mein Wissen und ja, meine Arbeit einzubringen, weil wir einfach vor allem als Frauen und weiblich sozialisierte Personen immer noch entweder im medizinischen System gegaslightet werden oder es heißt, es ist nur Stress oder ja, ist halt, weil sie jetzt halt Mutter sind und ihre, ja, ihre komischen Hormone haben sich geändert und dies, das, jenes. Und wie gesagt, auch diese ganzen Tests, also nicht nur bei ADHS, ja, sondern halt auch bei Autismus und so, die sind so krass männlich geprägt, dass natürlich verschiedene Merkmale oder Anzeichen, wenn die nicht auf eine, ich sage jetzt mal, weibliche Lebensrealität überschrieben werden, so dann, klar, dann werden wir da halt nicht abgebildet und dann fallen wir sozusagen halt in Anführungsstrichen durch diese Tests durch. Wie gesagt, den Neurodivergenznavigator, also das Selbstevaluierungstool, das ist ab jetzt verfügbar. Ich packe dir einmal den Link schon in die Shownotes. Du wirst aber auch alles dazu nochmal auf Social Media bei mir jetzt die nächsten Tage und Wochen finden. Und das ist halt auch ein Programm, das werde ich ab jetzt auch durchgängig verfügbar haben. Ne? Also du brauchst da keine Angst haben, dass es halt irgendwann, dass ich das rausnehme, sondern wer da Bock drauf hat und wer sagt so, ja, ich habe auch jetzt gar keine Zeit beziehungsweise gar nicht den Kopf, mir das alles so zusammenzusuchen und so und da selber diese vielen, vielen Monate zu investieren, weil ich auch gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, dann ist das halt einfach das perfekte Tool, weil ich nehme dich da an die Hand, wirklich ganz strukturiert, zeig dir die besten Tests, was das alles bedeutet, wie das halt auch in Wechselwirkung steht, ne? Weil, wie gesagt, manche Tests für Autismus, die dann zum Beispiel ADHS nicht mitdenken oder halt Hochbegabung und so, die können dementsprechend dann nicht so aussagekräftig ausfallen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega stolz darauf. Das waren jetzt 6 Jahre Feldforschung, ja, in meiner Riesen-Community von über 200.000 Menschen. Und ich finde es einfach mega, mega geil. Ich hatte vor ein paar Tagen noch so dieses Gefühl, oh mein Gott, das ist wie, als würde ich jetzt meine Doktorarbeit abgeben. Und ich hoffe, ich kann damit wirklich ganz, ganz, ganz vielen Gehirnzwillingen helfen, sich selber zu verstehen, selber zu gucken, okay, in welche Richtung tendiere ich und was mache ich jetzt damit? Also möchte ich dann halt auch die professionelle Diagnostik halt angehen? Auf was muss ich da vielleicht halt auch drauf achten? Ne? Weil, wie gesagt, bei spät identifizierten Erwachsenen ist es nochmal was anderes als zum Beispiel bei Kindern und so. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei der Selbstevaluierung. Also wenn du dich für den Aha-Kompass, ja, wie ich es nenne, entscheidest für den Neurodivergenz-Navigator. Da gehört natürlich auch eine ordentliche Portion Mut dazu, aber das wird halt so auch dein erster Schritt in Richtung Selbstakzeptanz. Und für alle anderen, die sich entweder schon selbst evaluiert haben oder halt auch sogar schon die offizielle Diagnose haben, immer dran denken, wir sind keine kaputten Vögel, sondern einfach nur Pinguine und wir sind einfach nicht für die Straße gemacht, sondern fürs Wasser.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.